Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wenn die Kernfusion marktreif wird, brauchen wir keine Windräder mehr. Das sagt Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Er sieht die wetterabhängigen Energien als Übergangstechnologie und sein erklärtes Ziel ist der Bau des weltweit ersten Fusionsreaktors. Das klingt vielversprechend, doch wie realistisch ist dieses Szenario? Und was bedeutet das in der Praxis? Darüber spreche ich jetzt mit dem Astrophysiker und Publizisten Dr. Peter Heller. Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Herr Heller, der Kanzler ist geradezu euphorisch und er macht große Hoffnungen. Können Sie uns als Laien zunächst einmal erklären, was Kernfusion genau ist, wie daraus also für uns alle Energie gewonnen werden soll?
Also bei der Kernfusion funktioniert es etwas anders als bei der Kernspaltung. Bei der Kernspaltung, die wir alle kennen, werden ja schwere Elemente gespalten und daraus wird Energie gewonnen. Also schwere Elemente wie Uran oder Plutonium werden gespalten und die frei werdenden Bruchstücke sind dann mit kinetischer Energie, die dann ein Umgebungsmedium erwärmen kann, wie Wasser. Und diesen Prozess kennen wir. Bei der Kernfusion funktioniert es andersherum. Bei der Kernfusion werden leichte Elemente miteinander verschmolzen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Kernfusion durchzuführen, mehrere denkbare Fusionsreaktionen. Ich glaube, die wichtigste ist die von Deuterium und Tritium. Diese beiden Elemente verschmelzen letztendlich dann zu Helium. Deuterium ist ein Wasserstoffisotop und Tritium auch. Deuterium hat ein Proton im Kern und ein Neutron. Tritium hat ein Proton im Kern und zwei Neutronen. Und wenn ich diese beiden miteinander verschmelze, wird eben Helium draus und dabei wird Energie frei, die ich wieder in Form von Wärme dann für alles mögliche andere nutzen kann.
Das heißt, wo liegen bei der Kernfusion die Vorteile gegenüber der bisherigen Kernspaltung und den herkömmlichen Atomkraftwerken?
Diese Vorteile sind zahlreich, gemessen an den Argumenten, die gegen die Kernspaltung häufig ins Feld geführt werden. Wie gesagt, das endgültige Reaktionsprodukt jedes Fusionsreaktors ist Helium. Ein nicht radioaktives, ungiftiges Gas, das entsprechend auch technisch weiterverwendet werden kann in allen möglichen Zusammenhängen. Und wir haben also keine hochradioaktiven oder irgendwie strahlenden Abfälle. Das zweite ist die höhere Effizienz. Kernfusion ist etwa um einen Faktor 10 effizienter in der Energiegewinnung als Kernspaltung. Ich brauche also sehr viel weniger Brennstoff. Das dritte ist die Verfügbarkeit des Brennstoffs. Deuterium, das ich als Ausgangsprodukt nehme, ist sehr häufig auf diesem Planeten vorhanden. Etwa 10-11% aller Wasseratome, der Wasserstoff liegt in Form von Deuterium vor, ist ebenfalls ein stabiles, nicht strahlendes Element. Von daher, das sind schon mal drei wesentliche Vorteile bei der Kernfusion. Ein weiterer Vorteil wäre technisch gesprochen, wenn ich Kernfusionsreaktionen erzeugen will, habe ich keine Kettenreaktion. Es ist also nicht möglich, dass ein Kernfusionsreaktor irgendwie, wenn da die Kühlung ausfällt oder so wie bei einem Kernspaltungsreaktor, dass es irgendwie ein GAU gibt, also eine Kernschmelze, wo wir sehr große Mengen an radioaktivem Material in die Umgebung gelangen könnten. Eine Kernschmelze oder ähnliche Unfallszenarien sind bei Fusionsanlagen ausgeschlossen. Mhm. Im schlimmsten Fall eine vollständige äußere oder innere Zerstörung der Anlage, eine Sabotage, die eine Bombe im Innern zündet oder ein Meteor, der von draußen drauffällt, würde die Fusionsreaktion einfach beendet und nichts weiter würde geschehen.
Mhm. Der Bundeskanzler beschreibt die Kernfusion ja geradezu als Allzweckwaffe gegen Energiemangel. Jetzt ist das ja erst einmal reine Theorie, denn einen Fusionsreaktor, den gibt es noch nicht. Wie ist denn der Stand der aktuellen Forschung?
Da möchte ich widersprechen. Es gibt Fusionsreaktoren, über 100 auf diesem Planeten. Nur das Problem ist, keiner dieser Reaktoren erzeugt mit mehr Energie, als er verbraucht. Das ist das Problem und das ist auch die technische Herausforderung. Wir wissen, wie also wir als Menschheit, Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure, die sich mit dem Thema befassen, wie wir aus der Kernfusion Nettoenergie gewinnen können. Kernfusion als solche, kontrollierte Kernfusion, wird seit Jahrzehnten rund um den Planeten durchgeführt. In Deutschland haben wir auch zwei Fusionsreaktoren bereits in Betrieb. Das ist einmal Astex Upgrade in München, ein sogenannter Tokamak, und einmal Wendelstein 7X in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, ein sogenannter Stellarator. Zwei unterschiedliche technische Prinzipien. Dort finden kontrollierte Fusionsreaktionen statt. Und wie gesagt, es gibt viele mehr auf der Welt. Nur der Nettoenergiegewinn, der ist technisch noch nicht realisiert worden, außer in Laborexperimenten. Aber wir müssen das jetzt einfach bauen. Das ist die Herausforderung. Wir kennen den Lösungsweg. Wir wissen, wie man vorgehen muss, um Nettoenergiegewinn zu haben. Die Anlagen, von denen ich gesprochen habe, sind fast ausschließlich Forschungsanlagen. Einige wenige werden auch kommerziell eingesetzt, als Neutronenquellen beispielsweise. Aber es sind vorwiegend Forschungsanlagen. Und in den letzten Jahrzehnten ist so viel Wissen dort entstanden, so viel Kenntnisse und Kompetenzen sind erworben bzw. aufgebaut worden, dass wir jetzt relativ sicher sein können, es ist ein Engineering-Problem, ein technisches, ein ingenieurtechnisches Problem. Die Physik ist klar. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen es nur machen.
Friedrich Merz geht davon aus, dass in 20 bis 30 Jahren in der Bundesrepublik so ein kommerzieller, energieerzeugender Fusionsreaktor der erste weltweit ans Netz gehen könnte. Wie realistisch ist denn diese Prognose?
Also aus meiner Sicht ist das zu pessimistisch. Angesichts der Bestrebungen auch der Bundesregierung aktuell, die dieses Thema ja massiv unterstützt und verfolgt gerade, und angesichts der industriellen Seite, wir haben über 50 Unternehmen mittlerweile auf weltweit, die an der Kommerzialisierung der Kernfusion arbeiten. Und eine ganze Reihe davon haben auch schon Testreaktoren, Versuchsreaktoren gebaut. Zwei sind auf dem Weg, Nettoenergiegewinn zu demonstrieren. 2027 rechne ich mit der Fertigstellung des Commonwealth Fusion Systems, der Nettoenergiegewinn zeigen wird. Und 2028 möchte Helion Energies, auch ein US-amerikanisches Unternehmen, sogar schon einen Leistungsreaktor ans Netz bringen. Und da haben auch die Bautätigkeiten schon begonnen. Man hat also schon das Gelände planiert und man ist dabei, die Halle zu bauen, in der der Reaktor steht. Also auch dort ist man im Zeitplan. Natürlich sind immer Risiken mit drin, aber ich würde doch sagen, wenn wir uns jetzt hier in Deutschland anstrengen, und wenn wir ausreichend Ressourcen in diesen Bereich investieren, das ist natürlich einmal Geld, aber auch eben Manpower, Köpfe, die entsprechenden Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler darauf ansetzen, in der entsprechenden Anzahl, dann können wir binnen 5 Jahren einen Demonstrationsreaktor in Deutschland haben, der Nettoenergiegewinn zeigt, und binnen 10 Jahren einen Leistungsreaktor, der am Netz hängt und Strom einspeist.
Wenn Sie von Manpower sprechen, ein mögliches Problem könnte ja in der Tat in der Expertise liegen. Viele Physiker sind nach der deutschen Energiewende ins Ausland gegangen, etwa nach Großbritannien. Dort hat die Kernenergie einen ganz anderen Stellenwert. Wie sieht es denn in Deutschland mit dem notwendigen Personal, mit der Manpower aus?
Sehr gut. Man muss dazu sagen, wir haben ja langjährig, seit Jahrzehnten, intensive Forschungstätigkeiten im Bereich Kernfusion durchgeführt hier in Deutschland. Wesentlich natürlich vom Staat finanziert. Wir haben international eine Spitzenstellung in dem Bereich. Gerade mit unseren beiden Anlagen, also Wendelstein 7X, ist definitiv der fortgeschrittenste Stellarator, den es auf der Welt überhaupt gibt. Es ist die beste Anlage in dieser Technologie. Wir haben Astex Upgrade. Wir haben jede Menge Forschungseinrichtungen, auch Großforschungseinrichtungen mit vielen hundert oder tausenden Mitarbeitern, die im Bereich Fusion tätig sind. Da ist zu nennen das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in München. Da ist zu nennen das KIT in Karlsruhe, also das Forschungs- und Technologiezentrum in Karlsruhe. Da ist das Forschungszentrum in Jülich zu nennen und viele andere. Also wir haben sicherlich in Deutschland alleine einige tausend Menschen, die sich mit Fusion sehr, sehr gut auskennen, mit den unterschiedlichen Technologien, die für Fusion zusammenwirken müssen. Mit Prinzipien und Konzepten, mit theoretischen Berechnungen, mit praktischen Experimenten. Also da ist eine Menge Fundament vorhanden. Man muss aber auch sagen, dass Fusion, wie sich die Szene aktuell entwickelt, ein sehr internationales Geschäft ist. Wir haben in Deutschland 4 Unternehmen, Neugründungen der letzten Jahre, die zum Teil aber auch schon eine erkleckliche Größenordnung erreicht haben, mit 100 oder mehr Mitarbeitern. Das sind Focused Energy und Marvel Fusion. Die einen sitzen in Hessen, die anderen in München, in Bayern. Und die beide machen Trägheitsfusion, Laserfusion. Und wir haben Proxima Fusion in München und Gauss Fusion ebenfalls in München, die sich mit Stellaratoren befassen und dort auch entsprechende Pläne haben, das zu bauen. Und das Personal dort von diesen Unternehmen, das ist groß international. Also die schauen natürlich weltweit. Und da sind viele Nationen, die auch im Bereich Fusion entsprechende Kompetenzen und Expertisen vorrätig haben. Und das ist ein sehr international geprägtes Business. Also da dürfen wir nicht nur auf Deutschland kommen. Und der Standort Deutschland im Bereich Fusion ist für Mitarbeiter, die beispielsweise aus den USA, aus Großbritannien, aus dem asiatischen Raum zu uns stoßen, sehr attraktiv. Jedenfalls ist es diesen vier genannten Unternehmen gelungen, eine sehr, sehr gute Crew jeweils zusammenzustellen.
Die Bundesregierung hatte auch einen Aktionsplan zur Förderung der Kernfusion verabschiedet. Der sieht mehr als 2 Milliarden Euro Fördergelder bis 2029 vor. Die wetterabhängigen Energien wie die Windkraft werden aber mit mehreren Milliarden Euro pro Jahr unterstützt. Müsste es dann nicht genau andersherum sein?
Ja, aber es muss auch jemand da sein, der dieses Geld verarbeiten kann. Also die kommerzielle Nutzung der Fusion steht ja in ihren Anfängen. Wir haben sie noch nicht, außer im Bereich Neutronenquellen, die also nicht Energie erzeugen, sondern schlicht freie Neutronen erzeugen, mit denen man ganz viel anstellen kann, was Materialentwicklung betrifft, was Materialprüfung betrifft und so weiter. Ansonsten haben wir noch keinen kommerziellen Nutzungspfad, weil wir ja eben diesen Nettoenergiegewinn bislang noch nicht demonstrieren konnten, außer im Labor, beim Lawrence-Livermore-Laboratorium mehrfach jetzt schon mit immer besseren Ergebnissen wurde der Nettoenergiegewinn bei der Trägheitsfusion, bei der Laserfusion, ja bereits demonstriert. Ansonsten muss man sagen, es muss jemand da sein, der das Geld auch verarbeiten kann. Und was natürlich ein bisschen fehlt, ist die Zulieferkette. Ein Fusionsreaktor ist ein komplexes Puzzle aus Zehntausenden von Komponenten, von denen sehr, sehr viele nicht standardmäßig produziert werden, also nicht quasi per Katalog gekauft werden können, sondern speziell entwickelt werden müssen. Wir sind in vielen Bereichen an der Grenze des technisch Machbaren, muss man auch klar sagen. Da ist noch viel Aufwand zu leisten. Deswegen würde ich sagen, 2 Milliarden bis 2029 ist sicherlich eine Initialzündung, eine vernünftige Initialzündung, auch in einer vernünftigen Größenordnung. Also ich denke, das genügt völlig, um ein Ökosystem aufzubauen, um ein Netzwerk aufzubauen, um Wertschöpfungsketten zu initialisieren und dann letztendlich auch, um ein Demonstrationsgerät zu errichten. Aber es ist halt der Anfang, die Initialzündung. Wir werden natürlich sehen, und das sehen wir ja jetzt schon, weit, weit überwiegend, also das Verhältnis ist etwa 80-20, was die Mittelverteilung betrifft, weit, weit überwiegend wird die Fusionsindustrie derzeit von privatem Risikokapital getragen. Also 80% der Mittel, die die eingeworben haben in den letzten Jahren, und das sind über 10 Milliarden Euro in Summe, kommen aus privatem Kapital und nur etwa 20% aus staatlichen Zuwendungen. Das gilt auch für Länder wie Großbritannien oder die USA. Und auch für die asiatischen Länder, mit China als Ausnahme, weil da ist ja alles staatlich irgendwie. Und ja, und da haben wir auch keine genauen Zahlen zu China. Da wissen wir also auch gar nicht, wie weit die sind. Die könnten uns da noch überraschen. Also ich denke, das ist eine vernünftige Größenordnung und eine vernünftige Summe. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich mit der Windenergie hier zulässig ist, weil die Windenergie zu stark subventioniert wird. Das ist, glaube ich, allen klar. Lieber würde ich die Subventionen für die Windenergie niedriger sehen, wenn nicht sogar bei null, und Fusion als Einzelthema behandeln und nicht im Vergleich zu irgendwas anderem.
Dann eine letzte Frage, Herr Heller. Wir haben jetzt über politische und wir haben über wissenschaftliche Hintergründe gesprochen. Was viele Menschen da draußen ja möglicherweise am meisten interessiert, ist das ganz Handfeste, nämlich was habe ich im Portemonnaie? Deswegen die Frage, wird die Kernfusion die Preise der Energiegewinnung, die Preise, die ich für meine Energie nachher später bezahle, auch nach unten drücken können?
Ja, natürlich. Sie müssen Folgendes sehen. Was wir uns alle wünschen in der Utopie, ist eine Energiequelle, die standort- und versorgungsunabhängig ist, die also sozusagen aus dem Nichts Energie erzeugt. Ja? Und die Fusion ist technisch gesehen die größte Annäherung an diesen Idealzustand. Ich habe das mal ausgerechnet. Wir haben, wenn wir ein klassisches Kohlekraftwerk nehmen und sagen wir Leistung 1 Gigawatt und das soll jetzt 24/7 ein Jahr lang laufen. So ein Kohlekraftwerk verbrennt dann etwa 12 Millionen Tonnen Kohle. 12 Millionen Tonnen Kohle. Die müssen natürlich dahin gekarrt werden. Das sind Abertausende von Güterzügen oder man baut das Kohlekraftwerk, wenn es Braunkohle ist, direkt auf der Braunkohlemine. Das ist natürlich auch möglich. Das wird ja auch gemacht. So, das zweite ist, Kernspaltung ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Da brauche ich nur noch 10 Tonnen Material pro Jahr für 1 Gigawatt. 10 Tonnen angereichertes Uran, die gewinne ich aus etwa 100 Tonnen Natururan. Jetzt nehme ich die Kernfusion und da reichen mir für 1 Gigawatt ein Jahr lang 100 Kilogramm Deuterium. 100 Kilogramm, das ist ein PKW, einmal im Jahr. Und einige Tonnen Meerwasser muss ich prozessieren, um diese 100 Kilogramm Deuterium dann am Ende synthetisieren zu können. Also wir haben einen extrem geringen Brennstoffbedarf. Der Brennstoff ist extrem preiswert und überall rund um den Planeten in ausreichender Menge verfügbar. Der Brennstoff ist am Ende einfach Wasser. Und wir haben eine Standortunabhängigkeit. Im Gegensatz zur Windenergie, zur Solarenergie bin ich ja nicht von lokalen geografischen und klimatischen Bedingungen abhängig. Ich kann ein Fusionskraftwerk überall hinsetzen. Alleine diese beiden Faktoren sind entscheidend, denke ich. Und dann ist am Ende natürlich die Frage der Kosten und die werden natürlich anfänglich, also die Fusion wird wettbewerbsfähig sein, auch vor dem Hintergrund der großen Investitionen, die für die ersten Kraftwerke erforderlich sind. Jedes Kraftwerk wird 1 Milliarde oder mehr kosten. Aber das wird zu Strompreisen am Ende führen, wenn ich das jetzt mal in Kilowattstunden umrechne, nach allen Studien, die mir vorliegen, zwischen 5 und 10 Cent pro Kilowattstunde Gestehungskosten. Das ist, sag ich mal, im Moment marktfähig. Wir haben keine Probleme mit dem Netz. Also bei der Wind- und bei der Solarenergie muss ich ja immer die Netzausbaukosten mit hinzurechnen. Die muss ich ja fairerweise mit einrechnen. Und ich muss die Kosten für ein Backup-System einrechnen, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Die fallen natürlich auch weg. Also die Kernfusion wird von Anfang an wettbewerbsfähig sein und sie hat das Potenzial, nach Durchlaufen einer gewissen Lernkurve deutlich preiswerter Energie zu produzieren, Strom vor allem zu produzieren, als alle anderen Technologien, weil sie keine Bedingungen an den Standort stellt und sehr, sehr wenig Brennstoff nur benötigt.
Sagt der Astrophysiker und Publizist Dr. Peter Heller. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Tag.